Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Ich möchte Ihnen sagen, der Herr ist unser Bräutigam und er kommt, um seine Braut zu holen. Zuerst möchte ich Ihnen also sagen, dass die Wiederkunft des Herrn in zwei Phasen geschehen wird. Und viele verwechseln die beiden. Sie verwechseln die Entrückung mit dem zweiten Kommen des Herrn. Nach den 7 Jahren der Trübsal wird er kommen und Israel holen. Nicht die Gemeinde. Die Gemeinde holt er bei der Entrückung. Schauen wir uns kurz Matthäus 24 an. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles, all diese schönen Steine? Er sagte, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Wir wissen, dass das im Jahr 70 nach Christus geschah, als die Römer kamen und den Tempel niederbrannten und die Steine umstürzten. Wenn man heute nach Israel fährt, sieht man überall die großen Steine, die sie umgestürzt haben. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Die Westmauer ist nicht die Tempelmauer. Der Tempel ist nicht mehr da. Alle Steine wurden umgestürzt. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Sie stellten hier also 3 Fragen. Die Jünger, Markus zufolge waren es Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, kamen zu ihm und fragten, wann wird dies geschehen? Erste Frage. Wann wird der Tempel zerstört und alle Steine umgeworfen? Wann wird das geschehen, was du gerade gesagt hast? Das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Nicht der Entrückung. Sie wissen noch nichts von der Entrückung. Vergessen Sie nicht, die Entrückung ist ein Geheimnis. Sie sprechen hier über die Wiederkunft des Herrn nach der Prüfung Jakobs, nach den 7 Jahren der Trübsal. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und drittens, des Endes der Weltzeit. Was ist das Zeichen für das Ende der Weltzeit? Ich möchte Ihnen etwas sagen, das Ihnen helfen wird. Matthäus 24 gilt nicht für die Gemeinde. Das hier ist an jüdische Gläubige gerichtet, die in der Endzeit nach der Entrückung leben werden. Hören Sie, es geht um die Zeichen für seine Wiederkunft. Bei der Entrückung holt Jesus uns ab. Bei seiner Wiederkunft kommt er mit uns zurück. Verstehen Sie den Unterschied? Ich mache jetzt keinen Sprachunterricht daraus. Aber er kommt, um seine Braut zu holen. Und nach 7 Jahren kommt er mit uns, um Israel zu holen. Amen. Wenn er uns holt, endet damit in einem gewissen Sinn das Zeitalter der Gemeinde, weil die Gemeinde entrückt wird. Die Gemeinde ist kein Gebäude. Sie besteht aus Menschen, Juden und Nichtjuden, die den Herrn angenommen haben. Und in welcher Stelle geht es um die Entrückung? 6 Stunden, nachdem Jesus auf dem Ölberg all das aus Matthäus 24 gesagt hatte, saß er im oberen Zimmer beim letzten Abendmahl. Und dort, in diesem Zimmer, sagte er all diese Dinge, die wir Wahrheiten über die Gemeinde nennen. Sie gelten für die Gemeinde. Dort sagte er all das. Stellen Sie sich vor, wie er dort stand. Während er sprach, wusste er, dass er verraten und in wenigen Stunden am Kreuz hängen würde. In dieser letzten Nacht sagte Jesus im oberen Zimmer, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir werden jetzt herausfinden, wie unser Herz unerschrocken bleibt. Sind Sie bereit? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das sagt er zu der Gemeinde. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er sagt nicht, im Haus meines Vaters sind viele Hütten. Wohnungen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Das ist die Entrückung. Hören Sie, damit auch ihr seid, wo ich bin. Zum ersten Mal erwähnt Jesus vor Ihnen die Entrückung. Man nennt sie auch die geheime Entrückung. Sie können sie nennen, wie Sie wollen, aber dies gilt für die Seinen. Die Entrückung ist nichts anderes, als dass wir endlich unser Erbe in Besitz nehmen. Und das ist unser neuer und verherrlichter Körper. Hören Sie. Gehen wir zu Titus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das lehrt die Gnade. Nicht wir müssen das lehren, das tut die Gnade. Wir müssen Gnade lehren und die Gnade lehrt die Menschen. Amen. Und weiter, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Die Gnade wird uns lehren, die glückselige Hoffnung zu erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Sehen Sie das? Das gehört also zur Lehre der Gnade. Sie lehrt die Menschen, die glückselige Hoffnung zu erwarten. Aber nicht alle werden entrückt. Ich sage Ihnen, wer nicht gläubig ist, wird nicht entrückt. Wer nur ein Namenschrist ist, statt ein echter Christ, und wer nur behauptet, das ewige Leben zu haben, es aber nicht hat, der ist nie gerettet worden und der wird nicht entrückt. Aber ich glaube nicht an eine teilweise Entrückung. Wenn Sie von Neuem geboren sind, sind Sie dabei. Falls Sie nicht meiner Meinung sind, können wir darüber diskutieren, während wir entrückt werden, okay? Wenn Sie es nicht glauben, dann rauben Sie sich die glückselige Hoffnung. Wir lesen in der Zeitung, schauen in die Medien und bekommen Angst, was die Zukunft bringt, was mit unseren Finanzen, mit unserer Familie passiert und so weiter. Aber wir sind die einzige Generation, die erlebt hat, wie das Volk Israel zurückgekehrt ist. Wir dürfen mit vollem Recht erwarten, dass es unsere Generation in diesem Halljahr sein wird. Amen. Konnten Sie soweit folgen? Und die, die lehren, dass wir gerade eine Zeit der Trübsal erleben, verstehen nicht, dass die Trübsal nur 7 Jahre dauert. Das steht im letzten Teil der Daniel-Prophezeiung vom Engel Gabriel. Es sind 7 Jahre. Man nennt es auch die Zeit von Jakobs Angst oder die große Trübsal. Und man nennt es den Tag von Gottes Zorn oder den Tag des Herrn, der Tag des Zorns. Aber schauen wir in den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, schreibt Paulus den Christen in Thessaloniki, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Ich habe Ihnen gesagt, dass das in fast jedem Buch der Bibel zur Sprache kommt. Um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Diese 7 Jahre werden als Tag von Gottes Zorn bezeichnet. Gott schüttet seinen Zorn über die Ungerechtigkeiten aus und über die Menschen, die seinen Bund gebrochen und die Israel angegriffen haben. In diesen 7 Jahren schüttet Gott seinen Zorn aus, aber nicht über uns. Wir werden vor dem zukünftigen Zorn errettet. Er schreibt hier an Christen, wenn er sagt, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Er meint damit nicht die Verdammung, davor sind sie schon gerettet. Sie sind schon vor dem ewigen Zorn und dem Feuersee errettet, das sind wir alle. Aber wir werden auch vor dem zukünftigen Zorn errettet. Preist Gott. Sind Sie nicht froh, dass Sie heute gekommen sind? Spüren Sie, wie die Hoffnung aufsteigt?
Okay.
1. Thessalonicher Kapitel 5. Da steht, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch das schreibt er an Christen. Es geht nicht um die Erlösung und die Wiedergeburt, sondern um die Erlösung für unseren neuen Körper. In Römer 8 heißt es, die Erlösung des Leibes. Haben Sie gewusst, dass Sie einen neuen Körper bekommen werden? Sie werden gut aussehen, Bruder. Sie werden gut aussehen, Schwester. Sie werden keinen Detox, Botox oder sonstige Tox mehr brauchen. Aber während wir warten, machen Sie nur. Im 1. Thessalonicher in Kapitel 4 steht, es ist das gleiche Buch. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Immer wenn der Heilige Geist sagt, dass er uns nicht in Unwissenheit lassen will, sollten Sie das nicht ignorieren. Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Die Bezeichnung die Entschlafenen wird für Gläubige benutzt. Wir sterben nicht, denn Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Aber während wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt, bezeichnen wir die, die dahinscheiden, als Entschlafene. Paulus war bei den Christen in Thessaloniki gewesen. Er lehrte dort 3 Wochen lang. Nur 3 Wochen. Aber während dieser 3 Wochen sprach Paulus auch über die Entrückung. Aber nachdem Paulus wieder abgereist war, schieden einige von ihnen dahin. Also fragten sich die Thessalonicher, was wird mit den Entschlafenen geschehen? Denn Paulus hatte ihnen gesagt, dass die, die am Leben sind, entrückt werden. Und nun waren einige gestorben. Werden die nicht entrückt? Und so schrieb ihnen Paulus diesen Brief. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Was er über die Entrückung sagen wird, ist also nicht sein eigenes Hirngespinst, sondern das Wort des Herrn. Ich sagte, es ist das Wort des Herrn. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, schreibt er. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Weiter. Denn der Herr selbst, das finde ich großartig, der Herr selbst hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Die Entrückung wird so sein, dass die Welt es nicht einmal merken wird, wenn er kommt, denn sie geschieht in einem einzigen Augenblick. Wir werden seine Stimme hören, die Welt nicht. Sie werden nur merken, dass wir alle verschwunden sind. Und noch eines, der Thessalonicher Brief ist der gleiche Brief, in dem Paulus die Christen zurechtwies, weil einige von ihnen nichts Anständiges arbeiteten und in Unordnung lebten. Sie waren faul und arbeiteten nicht. Deswegen sagte er, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Einige Christen waren faul. Aber er sagt trotzdem, gehen wir zurück zu Vers 15, wer ist gemeint? Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Wir müssen also nur leben und übrig bleiben. Weiter, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. Es werden also selbst die unter den Christen entrückt, die faul sind. Er sagt, die wir leben und übrig bleiben. Damit ist also jeder gemeint, wenn er gerettet ist. Ich lese nur aus der Bibel vor. Hören Sie zu? Gehen wir zu 1. Korinther 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wissen Sie, warum ich alle markiert habe? Okay, welcher Brief ist das? Wissen Sie, was für Christen die Korinther waren? Paulus nannte sie Babys in Christus. Was bedeutet also das alle, dass auch die gemeint sind? Was ist mit Christen, die einander vor Gericht verklagen? Denn das gab es bei den Korinthern. Einige von ihnen gingen auch zu den Tempelprostituierten. Paulus wies sie deswegen zurecht und schrieb, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Er wies sie zurecht. Aber er wies sie zurecht wie ein Vater sein Kind. Wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick. Schauen Sie mich an. So. War das ein Augenblick? Oh, Sie haben es verpasst? Na egal. Zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Stellen Sie sich vor, Ihr Körper sei unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen.
Amen. Halleluja.
Und dann steht da weiter, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen wird, Sie bekommen einen Körper, der unverweslich ist. Unverweslich. Sie werden nicht mehr alt, sie werden nicht mehr krank. Sie bekommen keine Pickel und keine Falten mehr. Ihnen fallen keine Haare oder Zähne oder sonst etwas mehr aus. Wir haben einen neuen Körper. Dieses Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen und wir werden nicht schweben wie Geister. Wir haben einen Körper. Sehen Sie, wenn dieser Körper hier diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, Hölle, wo ist dein Sieg? Weiter. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. In Bezug auf beides, Sünde und Tod. Jesus gibt uns den Sieg. Darum, meine geliebten Brüder. Warum steht hier darum? Wegen der Entrückung, dem Geheimnis, das gerade enthüllt wurde. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Pastoren und Leiter, wenn wir die Entrückung predigen, werden unsere Leute ermutigt, noch mehr für den Herrn zu tun. Denn die Zeit ist kurz. Menschen haben kein Herz für die Mission und für das Gewinnen von Seelen und klammern sich zu sehr an diese Erde, weil die glückselige Hoffnung aus ihrem Blickfeld verschwunden ist. Es ist nichts falsch daran, viel zu lernen. In der Bibel steht, dass Jesus sagte, handelt, bis ich wiederkomme. Ihre Hände sollen beschäftigt sein. Tun Sie etwas, seien Sie nicht faul. Sagen Sie nicht, Jesus kommt bald, ich höre auf zu arbeiten, ich höre auf zu lernen. Jesus kommt ja bald. Das sind die Faulen. In der Bibel steht, wir haben es gerade gelesen, darum seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Bekomme ich ein Amen? Manche sagen, wenn wir die glückselige Hoffnung lehren, werden die Menschen faul. Ja, aber ganz gleich, was man predigt, es wird immer Faule geben. Immer. Ganz gleich, wer der Prediger ist oder über welche Bibelstelle man predigt. Aber man darf eine Wahrheit nicht aufgrund dieser wenigen verwerfen. Hören Sie, und die Wahrheit steht in 1. Korinther 15. Wenn die Entrückung gelehrt und das Geheimnis enthüllt wird, dann, meine Brüder, darum seid fest und nehmt zu im Werk des Herrn. Den Schlüssel zu einem unerschrockenen Herzen finden wir in Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Im nächsten Vers steht, ich komme wieder und werde euch zu mir holen. Bekomme ich ein lautes Amen? Der Bräutigam kommt. Ich sagte, der Bräutigam kommt, um seine Braut zu holen. Schauen wir zum Schluss noch ins letzte Kapitel der Offenbarung. Da steht, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Das ist das letzte Kapitel der gesamten Bibel. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Was sehen wir hier? Die Wurzel lässt entstehen. Er ist Gott. Er hat David erschaffen. Und der Spross Davids. Er ist aus David entstanden. Das ist seine Menschlichkeit. Er ist Gott und er ist Mensch. 100% Gott und 100% Mensch. Der leuchtende Morgenstern. Für die Gemeinde ist er der leuchtende Morgenstern. Das ist das letzte Kapitel des Neuen Testaments. Das letzte Buch des Alten Testaments ist Maleachi. Und im letzten Kapitel des ganzen Alten Testaments steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Die Sonne. Für die Gemeinde ist er der leuchtende Morgenstern. Für Israel ist er die Sonne. Was kommt jeden Tag zuerst? Der Morgenstern oder die Sonne? Was kommt zuerst? Sie wissen es nicht. Der leuchtende Morgenstern. Stimmt's? Er geht sehr früh auf. Gegen 4 oder 5 Uhr morgens kann man ihn schon sehen. Viele denken, es ist die Venus. Aber es ist der leuchtende Morgenstern. Jesus sagt, ich bin der leuchtende Morgenstern. Wenn die Welt im Dunkeln liegt, macht euch bereit. Denn ich komme. Die Welt liegt heute im Dunkeln. Mit anderen Worten, er kommt zuerst zur Gemeinde. Und dann, wenn es wieder hell wird, kümmert er sich wieder um Israel. Und zu Israel kommt er als Sonne.
Okay?
Gehen wir zurück zur Offenbarung, dem letzten Kapitel der ganzen Bibel. Und der Geist und die Braut sprechen. Sagen Sie es. Komm. So wie Rebekka. Der Diener, dessen Name nicht genannt wird, reiste mit ihr viele Tage und Nächte lang durch die Wüste und all ihre Mägde begleiteten sie. Und jeden Abend, wenn sie am Feuer saßen, bat sie, erzähl mir mehr über Isaak. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Und der Diener sagte, er ist der Sohn, den sein Vater sehr liebt. Der Vater hat ihm alles gegeben. Heute Abend erzähle ich dir, wie Gott eines Tages Abraham befahl, ihn zu opfern. Und sie hörte wie gebannt zu. Genauso führt uns auch der Heilige Geist über diese Erde, durch die Wüste. Und wir lieben einen, den wir noch nie gesehen haben und den wir heiraten werden. Wir sind schon mit ihm verheiratet, aber das Hochzeitsfest kommt erst noch. Und dann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Und als sie Isaak schließlich sah, ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, fiel sie von ihrem Kamel direkt in seine Arme. Erinnern Sie sich an das Lied? Der Bräutigam wird unser Herz im Sturm erobern. Und Gott wartet. Er sagt dreimal, ich komme bald, ich komme plötzlich. Er sagt es im letzten Kapitel dreimal. Er muss wirklich wollen, dass wir es wissen. Er sehnt sich nach uns. Sehnen Sie sich nach ihm? Wir sind nicht für einen Kopf voller Bibelwissen. Wir sind für ein Herz voller Leidenschaft und Liebe für den Herrn, denn er hat uns zuerst geliebt. Und er wartet darauf, dass der Geist und die Braut, dass der Heilige Geist und die Braut sagen können, komm. Manche von uns können nicht sagen, komm, weil unsere Herzen zu sehr gefangen sind. Unser Verständnis vom Heiljahr ist so weit weg. Wir schätzen die Dinge dieses Lebens zu sehr, um sagen zu können, komm, Herr Jesus. Aber wenn wir mit der Zuneigung einer Braut seine Herrlichkeit und seine Schönheit sehen, dann sagen wir, komm, Herr Jesus. Dann hat alles Leiden für sie und ihre Kinder ein Ende. Es wird keine Sorge, keine Tränen, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Wie lange? Ewig, das ist lange. Er wartet darauf, dass der Geist und die Braut sagen, komm.
Amen.
Haben Sie Jesus noch nie zu Ihrem Herrn und Retter gemacht? Er ist am Kreuz für Ihre Sünden gestorben. Lange bevor Sie ihn kannten, hat er Sie schon geliebt und ist für Ihre Sünden gestorben. Als wir noch Sünder waren, starb Jesus für uns. Und am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Denn Gott hasst den Tod. Er hasst nicht nur die Sünde, sondern auch den Tod. Gott wollte nie, dass der Mensch stirbt. Jesus hat den Tod besiegt und ist von den Toten auferstanden. Das Einzige, worauf die Gläubigen noch warten, ist ihr Erbe eines verherrlichten Körpers. Aber Freund, wenn Sie Jesus noch nie zu Ihrem Herrn und Retter gemacht haben, dann möchte ich Ihnen jetzt dabei helfen. Beten Sie das folgende Gebet mit. Dann werden Sie in einem Augenblick, so wie unser Körper in einem Augenblick verwandelt wird, von der Dunkelheit ins Licht versetzt. Sie werden vom Tod ins Leben versetzt. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen und das möchten, dann beten Sie mit. Sagen Sie, Herr Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und dass du meine Strafe und meine Verdammnis getragen hast, weil du mich liebst. Du bist von den Toten auferstanden und hast den Tod für mich besiegt. Du bist nun für immer mein Herr, mein Retter, mein Geliebter, mein Bräutigam. Im Namen von Jesus. Amen. Können Sie sagen, ich freute mich, als Sie zu mir sagten, lasst uns ins Haus unseres Herrn gehen? Ich hoffe, dass Sie gesegnet worden sind. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website. neocreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.